Ja, hi, ich bin der André, ich bin 30 Jahre alt, studierter Designer, Kommunikationsdesigner und wohne in Nürnberg.
Du hast ein Buch verfasst, das Leibbuch nennt sich das. Das listet Projekte, Kollektive, selbstverwaltete Stadtteilzentren, Non-Profit-Läden, wie man es auch immer nennen will, auf, die eins gemeinsam haben. Was denn?
Also alle sind zum einen eben in dem Buch versammelt, das ist eine Gemeinsamkeit, und zum anderen sind sie eben unter diesem Begriff Share Economy irgendwie beinhaltet, oder halt, sie haben diesen Dachbegriff Share Economy. Man kann bei diesen Projekten also praktisch entweder teilen, irgendwas gemeinsam nutzen, was gemeinsam tun, tauschen, verschenken und leihen. Also das sind die Überpunkte, die Projekte alle irgendwie auch gemeinsam haben.
Also geht es nicht so vornehmlich um Carsharing oder Leihräder, sondern um Projekte, die das, wie soll man sagen, im Non-Profit-Bereich machen.
Ja, also es gibt halt diese sehr bekannten Beispiele, Carsharing, Bikesharing, Foodsharing ist auch was sehr Bekanntes mittlerweile. Aber das sind eben die uns präsent sind. Und in dem Buch sind ungefähr 90 Projekte drinnen, 90 aufgelistete Projekte. Und da ist wirklich eine riesengroße Bandbreite an Projekten, von gemeinsam Gärtnern, von irgendwo in der Bar gegen Spende was trinken, Konzerte, die auf Spendenbasis sind, oder auch sowas wie das Badentreffen, was für jedermann kostenlos ist, ohne irgendwelche Hürden. Ob es jetzt finanziell oder sozial oder irgendwie ist.
Du und jetzt in der zweiten Auflage jedenfalls Blue Pingo bringen dieses Buch jetzt raus, die zweite Auflage. Wie ist denn die Idee entstanden, erstmal vielleicht auch dann von der ersten Auflage zu sprechen? Wie ist die Idee dir gekommen, so ein Buch zu verfassen?
Ist jetzt schon ein paar Jährchen zurück, also als ich nach Nürnberg gezogen bin und ein bisschen mich so nach Tätigkeiten, Hobbys umgeguckt habe, bin ich irgendwie im Umsonstladen in Gostenhof gelandet. Und es hat mir super viel Spaß gemacht, da eben Leute mit Dingen, Gütern zu beglücken. Ja, sei es Möbel, Besteck, irgendwas, was halt die Leute brauchen. Und das ist eben auch so ein Laden, wo man Dinge, die man nicht mehr braucht, hinbringen kann. Also man teilt die Sachen oder verschenkt oder gibt sie weiter. Und in dem Laden werden die Sachen gesammelt und verteilt an ein-, zweimal in der Woche, je nachdem, wie gerade die Öffnungszeiten sind. Und da kann jeder hingehen und sich was mitnehmen. So, und da habe ich ungefähr 2,5 Jahre ehrenamtlich gearbeitet und habe dann gemerkt, okay, es kommen irgendwie immer die gleichen Leute. So, auch ich in meinem Bekanntenkreis, viele kannten das überhaupt gar nicht. Und da habe ich mir so ein bisschen überlegt, ja, was könnte man da machen? Gut, eine Webseite ist vielleicht der erste Schritt und die hat halt mittlerweile der Umsonstladen auch. Aber viele andere Projekte können sich vielleicht gar nicht mal eine Webseite auf die Beine stellen. Und ich wollte aber irgendwie schon, dass eine breitere Masse irgendwie diese Projekte kennenlernen kann. Und da soll eben das Buch, also ich hatte anfangs natürlich auch überlegt, Webseite oder App zu machen. Ich bin aber da auf das Buch gekommen, weil das Buch irgendwie was Haptisches ist, was man auch persönlich weitergeben kann und weiterschenken kann oder mit jemandem tauschen kann gegen ein anderes Buch oder so. Und es hat eben so einen speziellen Wert. Also es ist nicht wie ein Link, den man irgendwie per Social Media teilt, sondern was Wertiges, was man jemandem weitergeben kann.
An wen richtet sich das? Das richtet sich ja jetzt nicht nur an Leute, die vielleicht diese Dienste in Anspruch nehmen wollen, die angeboten werden hier in Nürnberg, sondern auch an potenzielle ehrenamtliche HelferInnen, oder? Das ist auch so dein Hintergedanke gewesen, Leute vielleicht auch zur Mitarbeit in den Projekten zu bewegen.
Genau, ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn alle nur zu den Projekten hingehen würden und das außen nutzen würden, jetzt in Anführungsstrichen, dann wird es wahrscheinlich irgendwann nicht mehr funktionieren, weil die ausgelastet sind oder die Ehrenamtlichen wegbrechen. Nee, es sind in dem Buch auch 10 Interviews von Leuten, die bei Projekten mitwirken, und da kann man so ein bisschen reinlesen, was sind die Tätigkeiten, wie sind die vielleicht darauf gekommen und was macht ihnen Spaß dran und was ist eine tolle Geschichte, was ist vielleicht auch mal nicht so toll. Ist ja einfach so eine Beleuchtung, wie läuft es in den Projekten und wie fühlt sich's an. Und dadurch hoffe ich auch, also Leute für die Projekte zu gewinnen. Ich sag mal, einer, der jetzt irgendwie zum Beispiel hier in der Südstadt wohnt, im Umfeld von euch oder vielleicht auch einer von euch aus der Redaktion, der gärtnert gern. Man kann sich aber nicht so leicht einen Schrebergarten leisten und dann gibt es eben die wundervollen Stadtgärten und da gibt es nicht wenige in Nürnberg und da kann man einfach sich dem Kollektiv anschließen oder einfach mal so zum offenen Gärtner hingehen und einfach mitmachen. Und dadurch hoffe ich mir, dass es da auch eine wechselseitige ein Geben und ein Nehmen gibt. Habe ich tatsächlich auch im Umsonstladen selbst erlebt. Da war eine Familie recht oft da, eigentlich fast jedes Mal zu den Öffnungszeiten. Und irgendwann waren die scheinbar auch gesättigt und haben dann selber auch geholfen. Und das war eine wirklich richtig schöne Sache, das zu sehen.
Wie bist du denn für die Recherche vorgegangen? Weil ich stelle mir das ja schwierig vor, da Informationen zu finden. Du hast schon gesagt, nicht jedes Projekt hat zum Beispiel eine Webseite. Wie hast du die Projekte gefunden?
Also ich habe das im Rahmen meiner Bachelorarbeit gemacht an der TH in Nürnberg, Studiengang Design, und habe ich nach anderen Umsonstläden geguckt, gibt es noch welche in Nürnberg, gibt es welche in anderen Städten, und so peu à peu habe ich mich ein bisschen rangetastet, bin aufs FabLab gestoßen und eine von den Ehrenamtlichen da, die hat mir auch ein bisschen bei den Recherchen geholfen, mir immer Sachen so gesagt und so, und dann hat sich das so mein Wissen erweitert, ich habe alles dann aufgeschrieben, gesammelt, auch in der Nordkurve, wo die Release-Party dann ist. Ist auch so ein Laden, wo man gegen Spenden praktisch trinken kann, also irgendwelche Drinks bekommt. Weinerei, das sind so prominente Beispiele, die viele Nürnberger auch kennen. Und dann hatten wir mit Leuten da Gespräche, dann kennen die vielleicht wieder was.
Du hast eben schon angesprochen, das Buch ist so ein bisschen in Kriterien eingeteilt, so zwischen Essen, Kleidung, Garten. Mhm. Wie ist es denn aufgebaut? Erzähl mal.
Also es gibt eben 6 Kapitel plus 1 ganz hinten im Buch, wo man selber praktisch seine Ideen eintragen kann oder seine Kontaktdaten zum Beispiel hinterlassen kann, um den, der danach das Buch bekommt, zu inspirieren oder mit dem zusammen ein Projekt zu starten. Die anderen Kapitel sind nach so Überthemen geordnet, wo es dann immer am Anfang so einen Einleitungstext gibt, worum es in dem Kapitel geht, zum Beispiel bei dem Essen Lebensmittel. Da geht es dann so allgemein, dass es Volksküchen gibt, wie die funktionieren, Foodsharing oder wo das vielleicht herkommt, so kleine Anekdoten. Und dann werden praktisch die Projekte aufgelistet, nach dem Alphabet sortiert und zwischendrin sind dann eben die Interviews noch.
Das Style-Buch gibt es jetzt schon in der ersten Auflage. Das war ein Teil deiner Bachelorarbeit, hast du gesagt. Und jetzt, die zweite Auflage kommt demnächst raus, also am Donnerstag, um genau zu sein. Und die beiden Bücher haben unterschiedliche Gestaltungen. Vielleicht erzähl nochmal was zu den Gestaltungen von dem alten und zu dem neuen Buch.
Bei der ersten Auflage, da das ja im Fach Design meine Bachelorarbeit war, geht es im Design natürlich auch, dass es gut aussieht, dass eben zweckgebunden, und da habe ich noch eine Prägung im Cover mit einfließen lassen, dass eben dieses Haptische zum Beispiel nochmal verstärkt wird, wenn man das wirklich dann weitergibt. Das habe ich jetzt in der neuen Auflage praktisch nur aufgedruckt. Erste Auflage wären 50 Bücher, waren auch ordentlich teuer, habe ich damals noch praktisch selbst finanziert, und das war für mich ist das so ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil wenn man 50 Bücher auf 500.000 Nürnberger verteilt, dann bekommen es nicht viele Leute zu Gesicht, und die neue Auflage wurde praktisch den Kosten zurückgefahren und trotzdem aber nach den Prinzipien von Blue Pingu produziert, also auf einem Ökopapier oder einem Recyclingpapier. Die Druckerei druckt mit 100% Ökostrom und Biodruckfarben, und auch die Offsetplatten, also die Druckplatten, werden chemiefrei belichtet, sodass das auch eigentlich stimmig ist.
Gib noch mal ein Beispiel für ein Projekt, was dir selbst sehr am Herzen oder was du durch die Recherche vielleicht besser kennengelernt hast und du sagst, hat mir sehr gut gefallen, was die machen.
Ganz cool finde ich das FabLab und da aber wiederum die Einrichtung Repair Café, was nur alle paar Monate ist oder so. Alle 3 Monate, glaube ich. Mhm. Die haben so eine spezielle Reihenfolge, wie sie es stattfinden lassen. Repair Café, da kann man mit zum Beispiel einem kaputten Toaster, kaputter Fernseher oder ähnlichem Elektrogeräten meistens oder mechanischen Geräten hingehen und zusammen mit einem der Reparateure sein Gerät reparieren. Das heißt, man bekommt nicht nur eine Dienstleistung, sondern man lernt das Reparieren. Und das ist also nicht nur ein Geben, sondern ein Nehmen gleichzeitig. Und das macht es richtig spannend, weil das ist so eine menschliche Ebene. Man kommuniziert, man gibt Wissen weiter und man tut reparieren. Also es ist nachhaltig, es bildet Gemeinschaft oder ist eine menschliche Ebene in dem Projekt drinnen. Und ja, einfach toll, was ich da gehört habe, dass zum Beispiel ein riesen Flatscreen von der Familie, die von weiter her angefahren sind und die da, also die konnten das praktisch nicht selber irgendwie reparieren. Der Laden hat gesagt, ja, muss man neu kaufen. Und dann konnte das tatsächlich da im Repair-Café repariert werden. Und im Gegenzug, weil die Familie sich so gefreut hat, hat sie den Reparateur zum Essen eingeladen an einem Sonntag, zu einem schönen Essen. Und das sind dann einfach Geschichten, wo man sich denkt, ja, total cool. Das ist auch so eine menschlich sehr positive Bewegung und ein Projekt, wo das super, super cool ist.
Was hast du denn durch die Recherche über Nürnberg und die Share-Economy-Szene, wenn man es so zusammenfassen will, gelernt?
Also ich habe gelernt, dass es viele Projekte gibt. Ich habe aber auch gemerkt, dass viele gar nicht wissen, dass sie dieser Bewegung irgendwie angehören. Das ist ja auch irgendwie ein Trend, irgendwie, wo auch viele kommerzielle Anbieter aufspringen. Ich fände es super cool, wenn diese ganzen Organisationen, Anbieter sich ein bisschen vernetzen. Ich weiß nicht, ob es unterbewusst ist oder ob die das absichtlich machen. Die Volksküchen zum Beispiel sind immer an anderen Tagen offen, sodass man theoretisch jeden Tag gegen eben eine kleine Spende oder auch kostenlosen Essen bekommen kann. Aber dass sich diese Projekte einfach mehr vernetzen könnten, weil sie sich zum Beispiel irgendwelche Tools oder Ähnliches super helfen könnten. Wenn der eine was Nützliches weiß, dann könnte der andere davon profitieren, weil er vielleicht in der Eigenentwicklung gar noch nicht so weit ist.
Wie weit siehst du denn Nürnberg bei diesem Thema im Vergleich zu anderen Städten?
Das ist schwierig zu sagen. Ich habe jetzt in dem Umfang, wie jetzt das Buch ist, noch keine andere Sammlung gefunden für eine andere Stadt. Also übers Internet bei meinen Recherchen. Also es gibt zwar Webseiten, die aber irgendwie weltweit das beleuchten. Gibt es auf Hawaii ein Projekt, in Russland und so. Aber die Share Economy funktioniert irgendwie schon regional. Man geht nicht zum Foodsharing-Stelle nach München, um sich mal ein Brot zu holen, sondern es funktioniert hier in Nürnberg. Umsonstläden oder diese Bars zum Beispiel oder Museen. Das sind Sachen, die funktionieren hauptsächlich an einem Ort oder sehr räumlich begrenzt. Und ich bin mir relativ sicher, dass man es fast in jeder Großstadt so ein Buch oder eine Sammlung zusammentragen könnte. Wie umfangreich die dann in anderen Städten sind, das kann ich leider nicht beurteilen. Aber vielleicht durch Weitererzählen und durch auch ja, Radiosendungsbeiträge, vielleicht trägt sich in andere Städte und vielleicht gibt es auch bald Leihbücher für andere Städte, was natürlich super cool wäre.
Ist die Share Economy, du bist Teil davon und das Buch ist ja auch darauf angelegt, dass man es weitergeben sollte, wenn man es denn hat. Es ist auch kein Buch für sozusagen ein Besitzer oder Besitzerin. Ist denn die Share Economy in deinen Augen die Lösung vieler Probleme? Diese Ausbeutung unseres Planetens, also die ökologische Dimension, die unser Konsum hat, und vielleicht auch die gesellschaftliche Verwerfung, die auch manchmal Produktion, also ob jetzt Kleidung, Produktion, da weiß man ja jetzt genug schon. Aber auch wenn es darum geht, die neueste Elektronik zu verkaufen, die irgendwelche seltenen Erden haben, die in anderen Teilen der Welt abgebaut werden. Hilft denn die Share Economy wenigstens ein bisschen einen Teil dieser ganzen Probleme vielleicht abzufedern?
Das denke ich auf jeden Fall. Anfangs war ich da noch ein bisschen optimistischer, sagen wir es mal so. Aber wenn man es genau betrachtet, ist es ein Beitrag dazu, weil wir werden trotzdem weiterhin konsumieren. Wir können nur versuchen, durch die Share Economy das nachhaltiger zu machen. Wenn man zum Beispiel daheim eine Bohrmaschine hat, irgendwelche Luftpumpe ist so ein typisches Beispiel, was man alle paar Monate irgendwie mal braucht, was man aber in der Nachbarschaft super easy teilen kann unter Bekannten und Freunden. Die wissen dann einfach, der hat eine Luftpumpe, brauche ich mir keine kaufen. Und irgendwann, wenn die mal vielleicht durch ist, dann kauft halt irgendwann irgendeinem Freundeskreis oder in der Nachbarschaft eine neue. Und so kann man im Endeffekt nachhaltiger konsumieren. Dieses Kaufen, Kaufen, Kaufen wird einfach nicht mehr so bedient. Die Märkte müssen sich irgendwann auch dem anpassen und vielleicht produzieren sie auch dann nachhaltiger und qualitativ hochwertiger. Und da, wenn man die geplante Obsoleszenz zum Beispiel hernimmt, so eine ganz schlimme Geschichte. Und ich hoffe, dass die Share Economy, dass man Dinge teilt, Wissen teilt, zum Beispiel das Reparieren, dass man wieder Dinge repariert, wie früher, dass das schon auf jeden Fall einen ganzen Schritt uns weiterbringen kann, wenn die Menschen das aber auch aktiv nutzen und nicht immer gleich in den Laden rennen und sich Sachen neu kaufen.
Nun kennt man Secondhand-Laden ja auch schon gefühlt mindestens seit den 70er Jahren und es wurde keine richtige Massenbewegung. Denkst du, unsere Zeit ist jetzt anders? Sind wir ein bisschen bewusster geworden, was Verbrauch angeht?
Ich glaube schon, dass es in die Richtung geht. Gerade auch der Bio-Trend, der Nachhaltigkeitstrend, die Second-Hand-Läden sind ja, da bekommt man oft eben so ältere Geschichten, was ganz cool ist, wenn man irgendwie für eine Motto-Party irgendwas braucht zum Beispiel oder so. Aber ja, Bio, Nachhaltigkeit ist was oder regionale Produkte wird immer mehr. Konzerne versuchen da irgendwie gegenzuhalten, zu schummeln an der einen oder anderen Ecke. Ich glaube schon, dass sich was tut. Auch bei Blue Pingo merke ich das ganz stark, dass viele junge Leute vor allem da richtig Bock drauf haben, weil es eigentlich nicht viel mehr Mühe kostet und viel mehr Spaß macht. Man bekommt viel geilere Lebensmittel, wenn man regional kauft. Auch bei Kleidung zum Beispiel, wenn man Bioqualität oder ja, bezieht aus der Umgebung oder bezieht aus Deutschland allein schon Kleidung, dann hat man eine andere Qualität. Man hat vielleicht nicht jetzt super krasse Stickereien auf der Kleidung, wie es jetzt vielleicht in Indien produziert wird, aber man bekommt Top-Qualität an Stoffen und man weiß auch eher so, was man hat. Man weiß, was man bekommt. Und da habe ich schon das Gefühl, dass viele, auch wenn sie jetzt zurzeit einkaufen, bewusster einkaufen, als es noch vor 10 Jahren zum Beispiel war.
Wir hatten es schon angesprochen, am Donnerstag erscheint die zweite Auflage. Wie kommt man nun an das Buch, wenn man jetzt Interesse hat?
Also so grundsätzlich geben wir von Blue Pingu die an unseren Infoständen zum Beispiel aus, sind an mehreren Events, Winterkiosk zum Beispiel waren wir, Saatgutfestival, also überall, wo Blue Pingu irgendwie vertreten ist und wo es thematisch nicht ganz fremd ist, dann wird das Leihbuch da auch ausliegen und kann man bekommen, entweder kostenlos oder gegen eine Spende. Wir sagen dann immer, 5 Euro wäre cool, wenn du gibst. Wer es nicht hat, der hat es nicht, ist auch in Ordnung, weil die Auflage eben schon komplett aus Spenden finanziert wurde und deswegen geben wir das jetzt auch gerne einfach raus. Ansonsten kann man auch bei uns im Blue Pingu Büro vorbeikommen in der Königsstraße oder man trifft mich irgendwo auf der Straße und ich habe zufällig welche dabei oder man schaut in einem der Projekte, die in dem Buch drinnen sind, vorbei, zum Beispiel Weinerei oder FabLab oder so. Ich werde da noch ein paar Bücher vorbeibringen bei denen. Und ich werde auch ein paar so Guerilla-mäßig in der Stadt verteilen, offene Bücherschränke zum Beispiel, einfach da mal reingucken.
Wie geht es denn weiter für dich und dem Leihbuch dann?
Ich denke jetzt noch nicht an eine dritte Auflage. Die zweite Auflage war viel Arbeit. Auch das Spendensammeln war viel Arbeit. Jetzt mal gucken. Also es gibt auch in dem das Buch animiert zum Mitmachen. Man soll drin, wenn man ein Projekt findet oder was gründet, es eintragen, mir kommunizieren, dass es in die Datenbank aufgenommen werden kann. Und dann vielleicht in 2 Jahren gibt es wieder eine neue Auflage. Vielleicht wird es dann auch eine App werden, vielleicht wird es eine PDF werden. Also da ist relativ offen. Da muss man jetzt gucken, wie sich das entwickelt, wenn es eben auf eine breitere Masse stößt, das Buch, wie es ankommt. Genau.
Und genau, die Release-Party ist am Donnerstag. Wo stellt ihr denn das Buch vor und was gibt es dann da?
Also es ist in der Nordkurve, das ist in Gostenhof, in der Rotenburger Straße 51. Das ist auch eben so eine Bar, die auf Spendenbasis funktioniert, wo man auch als Künstler oder Musiker irgendwie sich einbringen kann. Und ja, es wird so eine kleine Einführung geben. Ich werde das Buch ein bisschen erklären, wie es dazu kam, was man drin finden kann. Und dann gibt's Getränke, eine Diskussionsrunde, hoffe ich doch auch. Presse ist eingeladen. Und vom Foodsharing Nürnberg sind ein paar Aktivistinnen, die auch ein paar Snacks und Häppchen zur Verfügung stellen. Nebenan, also neben der Nordkurve, ist auch der Umsonstladen. Das heißt, man hat da auch schon einen Einblick im Endeffekt in 3 Projekte, die auch dieser Bewegung angehören.